Mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ihr Lieben, der Psalm 85, den wir gerade gehört haben, ist vielleicht, wie das in einer Lesung so passiert, auch ein bisschen vorbeigezogen. Manches ist euch aufgefallen, zum Beispiel, dass da oft alte Worte verwendet werden, wie zum Beispiel vormals. Das sagt heute ja kein Mensch mehr. Aber es ist so, wie es ist. Es ist der Psalm 85, der ist nicht berühmt geworden. Aber heute möchte ich ihn ein bisschen berühmt machen, weil er in meinen Augen zu den wirklich tollen Psalmtexten gehört und ich kenne viele Psalmen auswendig. Den nicht, aber er lohnt sich. Er beginnt, und das habe ich weggelassen, als ich die Folien angelassen habe, also ich stelle mir den Text online und dann wird das von den tollen Technikern in Gang gebracht. Ich habe den ersten Vers weggelassen, weil ich gedacht habe, der ist redaktionell, aber er ist bedeutsam. Da stehen ein paar Worte, die man eigentlich so nicht gleich versteht. Also die mir erst was gesagt haben, als ich nachgedacht habe. Und zwar ein Psalm der Korachiter vorzusingen. Und ich ahne, dass euch das jetzt nicht eine Gänsehaut macht, aber mal abwarten. Denn alle die, die schon mal im Alten Testament gründlicher gelesen haben, wissen, dass die Rotte Korach, die Familie Korach, zu denen gehörte, die sich im Alten Testament nicht nur gegen Mose, sondern gegen Gott selbst erhoben hatten. Und Familie Korach ist so ein Äquivalent zu Familie Himmler oder Hess. Die sind im Alten Testament wirklich übel. Also wenn man über die nachdenkt im Zusammenhang der Wüstenwanderung des Volkes Israel, ist die Familie Korach so bäh. Die haben Gottes tödlichen Zorn heraufbeschworen und empfangen. Aber ihre Nachkommen sind Musiker am Tempel von Jerusalem. Kirchenmusiker, um das mal so zu sagen. Es ist die Geschichte einer Familie, die so tief versagt hat, dass niemand, der bei Verstand ist, denkt, dass die bei Gott noch eine Zukunft hätten. Das durfte man nicht erwarten. Ausgerottet vom Angesicht der Erde gewissermaßen. Und es gibt tatsächlich, das habe ich jetzt gerade nachgelesen, weil mich das dann wiederum interessiert hat, es gibt um die Familien der dieser prominenten Nazi-Familien, gibt es tatsächlich eine Beschäftigung in Deutschland bis heute hin, bei Arte und so gibt es darüber Berichte, wie die damit umgehen, dass der Großvater war, der er war. Und wenn wir über die Familie Korach nachdenken, müssen wir über Scham nachdenken. Über Musiker, die Psalmen gedichtet haben, zur Zeit Salomos, zur Zeit Davids, die dort große Gesänge gedichtet haben, die am Tempel gesungen wurden, wo vorgestern der Urgroßvater einer der Übelmänner dieser ganzen Wüstenwanderungsgeschichte war. Das ist Gnade. Das ist Gnade Gottes, dass er das, was der Urgroßvater getan hat, nicht anrechnet. Dass er nicht mal das anrechnet, was du getan hast, sondern dass er eine Zukunft sieht, die nicht von der Tat abhängt. Die nicht von deiner Geschichte abhängt. Nicht von dem, was gestern war oder vor 30 Jahren war. Davon hängt Gottes Beziehung zu dir nicht ab, sondern diese Gesänge hat er freudig gehört im Tempel und sie haben Eingang gefunden in den Kanon unserer Bibel. Sie gehören zu unseren heiligen Schriften. Und wir haben andere Beispiele, das wisst ihr auch aus der Bibel, die ähnlich funktionieren. Menschen, die wirklich nicht so gehandelt haben, nicht so gelebt haben, dass sie Gott gefallen konnten, so wie du und ich, aber mit denen Gott eine echte Zukunft hatte. Und ich fand das einen tröstlichen Moment, bevor ich mich eigentlich mit dem Inhalt des Liedes beschäftigt habe, darüber nachzudenken, mit was für Leuten Gott seine Geschichte geschrieben hat. Und die Söhne Korachs gehören dazu. Ja, ich weiß, da sind nur die Söhne genannt immer im Alten Testament, aber das ist eine Geschichte, die haben wir inzwischen ja vielleicht auch überwunden. Der Text, wenn wir den mal anschauen, hat so viel zu bieten, dass ich es heute nicht versuchen werde, das alles zu sagen, aber ich möchte euch hinweisen auf Struktur. Das hilft uns heute nämlich echt weiter. Der Anfang ist ein reiner Rückblick. Und zwar Rückblick auf die Gnade Gottes. Vormals ist das Wort dazu. Also früher mal hast du doch. Solltest du dich in einer Glaubenskrise befinden, vielleicht jetzt 35 sein oder 65, das ist eigentlich egal, und du hattest in deiner Jugendzeit, in deiner Kindheit oder in deinem mittleren Erwachsenenalter mal so eine Phase der intensiven Glaubensbeschäftigung, dann ist das was für dich. Nämlich vormals. War es nicht so, dass noch vor 20 Jahren der Glaube in dir wuchs und gedieh und du froh warst und du morgens erwachtest mit dem Gefühl, Gott und ich, wir sind gut miteinander. Könnte sein, dass dir das so geht, dann diese Verse sind vielleicht was für dich. Und dann gibt es eine zweite Ebene. Die Verse kommen schön sauber sortiert hintereinander. Da beginnt es mit Hilf uns. Da wendet sich jemand in seiner Not an Gott und bittet um Hilfe. Wir schauen uns das gleich ein bisschen genauer an. Aber auch das ist eine Wahrheit. Wir dürfen uns an Gott wenden. Und nochmal, hier singen die Korachiter, die Söhne Korachs. Die bitten Gott um Hilfe und sie dürfen damit rechnen, dass sie gehört werden. Egal wer du bist, egal was gestern war, egal was gerade eben war, du darfst dich an Gott wenden. Und er ist bereit, dir zuzuhören. Ein einziger Vers, Vers 9, hat so eine ganz eigene Stellung. Der beginnt mit, könnte ich doch. Das ist so was Bedenkendes. Was wäre, wenn? Schauen wir gleich hin. Und der Psalm endet mit einer ganzen Reihe an Versen, wo die ganze Schönheit von Glaubenszuversicht gezeigt wird. Wo das Gotteslob im Vordergrund steht. Die Schönheit Gottes. Das Gute, was Gott tut und was er dir und mir schenken möchte. Und jetzt ahnt ihr schon, dass ich echt guter Laune bin, wenn ich über diesen Psalm nachdenke, denn da gibt es viel zu bedenken, zu bereden und anzuschauen. Und am Ende werde zumindest ich fröhlich in diesen Sonntag gehen, weil ich etwas schon weiß, was gut ist. Herr, du bist vormals gnädig gewesen. Damit beginnt es. Es beginnt mit der Geschichte Gottes und man könnte das so zusammenfassen mit den Worten, so kennen wir doch Gott. Wir kennen doch Gott als einen gnädigen Gott, der damals mal gnädig gewesen ist. Er hat die Gefangenen Jakobs erlöst, heißt es dort. Das ist Heilsgeschichte, Geschichte Gottes mit seinem Volk. Blätter mal im Alten Testament, da findest du jede Menge Geschichten, wo Gott seinem Volk hilft. Wo er vergibt, wo ein Mantel der Liebe, und zwar ein Mantel der Liebe und nicht des Schweigens, über das deckt, was uns peinlich und unangenehm ist. Gott tut das dauernd, mit seiner gesamten Menschheit. Vielleicht fühlst du dich mit deiner Geschichte so ein bisschen allein und denkst, naja, ich bin ja nicht so gut. Aber ganz ehrlich, das ist wirklich nichts Neues, was du da gemacht hast oder was du fühlst. Das ist total normal in der Menschheit und Gott weiß das ganz genau. Und du bist nicht die erste Person, der er nicht nur vergeben will, sondern vergibt, vergeben hat. Und die Erinnerung daran ist wichtig. Das darfst du nicht vergessen. Du solltest es nicht vergessen, weil es ausgeschlossen ist, komplett ausgeschlossen ist, dass dein Leben in der Zukunft ohne Sünde verläuft, ohne Probleme, ohne Stolpern, ohne nicht hinbekommen, ohne Gedanken, Worte und Werke, wie es mal im alten Schuldbekenntnis hieß, die Gott nicht gefallen. Es wird passieren. Und zwar heute auf dem Weg nach Hause. Wird es dir geschehen? Wenn du mit deinem Fahrrad da fährst und da biegt jemand ab und nimmt dir die Vorfahrt und du kannst gerade noch bremsen, dann denkst du, piep, ich spreche es nicht aus. Aber dann denkst du bestimmt irgendwas, was nicht so grandios war und was den Menschen, der da im Auto sitzt, nicht geliebt hat. Dann brauchen wir das Wissen, das Gedenken daran, dass Gott gnädig war und dass er gnädig ist. Du hast doch damals, sagen diese Söhne Korachs, deinen Zorn fahren lassen und dich abgewandt von der Glut deines Zorns. Da sind wir wieder bei der Entscheidung zum Guten, bei der Entscheidung zu unseren Gunsten, der Entscheidung, die sich für die bessere Emotion entscheidet. Es gibt da nämlich eine Entscheidung. Gott hat schon immer seinen Zorn eingehegt. hat einen Zaun darum gemacht und hat nicht alles rausgelassen, was da möglich war. Gott kennt den Zorn in seiner gesamten Dimension. Und Zorn in seiner gesamten Dimension ist wie ein Schmiedefeuer. 1800 Grad. Geht mal in eine Schmiede in Molfsee, da ist so eine Museumsschmiede, wenn die wieder offen ist, und schaut den Leuten da mal zu, die dort den Blasebalg bedienen, und schaut mal in diese Glut. Das sieht am Anfang echt harmlos aus. Ich habe meine eigene Schmiede betrieben, ich weiß, wie das ist. Das ist so ein kleines Pimpelfeuerchen, aber wenn ein bisschen Luft dazu kommt, wenn man es befördert, dann kommt das schnell auf Temperatur und man kann darin Stahl verbrennen. Der brennt wie eine Wunderkerze. Das ist Zorn. Und vielleicht hast du schon mal ein Aufwallen eines jähen Zornes erlebt. Jähzorn. Wo es innerhalb einer Sekunde umgesprungen ist von ich ärgere mich ein bisschen zu ich schreie hier richtig rum. Gott hat sich abgewandt von seinem Zorn. Er hat nicht reingeblasen in die Glut. Er hat sich umgedreht, wo er hätte sauer sein können, stinkesauer sein können über dich und mich und ein Volk und alle Menschen. Und er hat sich entschieden, bewusst entschieden, seine Menschheit anders anzuschauen. Wo er hätte zornen können, wo er jedes Recht gehabt hätte, hat er Liebe gewählt, Verständnis und Gnade. Und nur mal so als Nebenbemerkung, das ist auch eine Entscheidung in unseren menschlichen Beziehungen. Wir können uns auch entscheiden gegen Aversion, gegen Abgrenzung, gegen Zorn. Wir müssen das nicht immer. Manchmal ist es auch angemessen, sauer zu sein und sich abzugrenzen und zu sagen, nein. Aber es gibt auch eine Entscheidung für Liebe und Freundlichkeit und Verständnis. Und davon ist hier die Rede. Gott hat sich entschieden. Er hat die Entscheidung bereits gefällt, dass er dich nicht zornig anschaut, sondern liebevoll. Dass er dich erwartet, dich in seinen Arm nehmen möchte. Ein menschliches Bild, was ich ganz gut verstehen kann. Und dann geht der Psalm in die Bitte über und ich sehe da einen Zusammenhang zwischen der Erinnerung an den gnädigen Gott und der Bitte um Hilfe. Und das ist etwas zutiefst Menschliches, dass wir nicht gleich Bitte sagen mögen. Vielleicht fühlst du das auch, wenn du mal betest. Dann ist die Liste lang der Dinge, die wir von Gott gern hätten. Dann kommen wir so mit unserem langen Zettel und möchten den am liebsten jetzt mal so runterleiern, was wir noch alles gerne hätten. Ein bisschen wie der Weihnachtswunschzettel in der Kindheit. Der wird ja kürzer im Leben. Aber dieses einfach raushauen, was man alles haben will, das passt nicht immer. Manchmal muss man sich rückversichern. Braucht einen Anlauf der Rückbesinnung, dass man wieder weiß, dass Gott auch zuhören möchte, wenn wir etwas bitten. Dann brauchen wir diesen Gedanken, ich habe doch Gott so erlebt, das habe ich doch von ihm erfahren, das habe ich zugesprochen bekommen, dass Gott mich liebt und mich hört. Und weil wir Gott kennen, können wir uns an ihn wenden. Weil wir ihm Vertrauen gelernt haben, hat auch die Bitte bei ihm einen Raum. Und da sagt dann der Psalmdichter, hilf uns Gott, unser Heiland. Hilf uns Gott, unser Heiland. Der Heiland ist der, der alles heil macht. Und darin steckt in meinen Augen jede andere Bitte drin. Etwas anderes braucht es eigentlich nicht, als diesen einen Satz. Eigentlich reicht, hilf mir Gott, mein Heiland. Dann wird er doch alles tun. Er macht doch alles heil. Er ist doch derjenige, der dein Leben sieht und versteht und der möchte, dass es in dir sich verbessert, dass deine Umstände gut sind, dass du hast, was du brauchst und bist, was gut ist. Hilf uns Gott, unser Heiland. Und dann entfalten sie das und sprechen nochmal über Gottes Zorn. Da ist ein Zweifel drin, ob Gott vielleicht doch sauer ist und die Bitte sei es nicht, zürne nicht. Und dann wendet es sich zu einer neuen Bitte. Da ist ein Wendepunkt in unserem Psalm. Willst du uns denn nicht wieder erquicken, dass dein Volk sich über dich freuen kann? Gerade davor war noch vom Zorn die Rede und dann geht es in das Erquicken und die Freude. Da ist eine Ahnung, dass es mehr sein könnte, eine Gottesbeziehung mehr sein könnte als Angst, als Sorge um Gott, sondern dass in uns Freude sein könnte über Gott, tiefe Beziehung, Glück über unseren Schöpfer, Glück darüber, dass wir Geschöpfe sind, die geliebt sind. Eine ängstliche Seele wird Gott nicht loben, ihm nicht vertrauensvoll begegnen. Eine erfreute und gestärkte Seele, die wird es tun. Die wird ein Lied haben am Sonntagnachmittag. Die wird in sich nachklingen lassen können, das Gotteslob aus dem Gottesdienst. Die wird sich freuen an christlicher Musik aus iTunes oder wo immer du gerade unterwegs bist. Herr, zeige uns deine Gnade, betet der Psalm, und gib uns dein Heil. Für mich sind das die beiden Gebete des Tages heute. Zeige uns deine Gnade, willst du uns nicht wieder erquicken? Zeige uns deine Gnade, Herr, das ist das Familiengebet sicherlich der Familie Korach gewesen, die einen Weg des vollständigen Versagens gegangen ist, hin zum Gotteslob. Ihre ganze Familiengeschichte ist in diesem Psalm enthalten. Diesen Weg möchte sie heute wieder gehen. Wenn das gesungen wird, dann möchten diese Söhne Korachs ihre Familiengeschichte vor Gott bringen. Und vielleicht können wir das auch tun. Unsere Familiengeschichte mit der Angst vor Gott, unseren Zweifel, alle Fragen, die übel sind in unserem Leben, vor Gott bringen, uns an seine Gnade erinnern und ihn um sein Heil bitten, um das es in uns wieder wächst, dass es wieder schön wird, dass unser Glaube wieder Kraft hat und Freude. Dass wir uns nicht in Zweifeln bewegen, sondern in der Freude der Gläubigen. Könnte ich doch hören, was Gott der Herr redet, dass er Frieden zusagte seinem Freund, seinem Volk. Könnte ich doch. Könnte ich doch merken, was Gott mir sagen will. Darin steckt eine wirklich tiefe Erkenntnis, dass nämlich Gott spricht und wir taub dafür sind. Dass er redet und wir mit anderem beschäftigt sind. Ich weiß nicht, ob du zu den Glücklichen gehörst, in deren Seele der Heilige Geist schon mal geredet hat. Die gespürt haben, dass Gott in dir etwas tut, was du nicht selbst gemacht hast, was in dir nicht war. Vielleicht hast du das schon mal erlebt. Sollte es nicht der Fall sein, dann kann ich sagen, dieser Vers könnte dein Vers sein. Könnte ich doch hören, was Gott der Herr redet, dass er Frieden zusagte seinem Volk. Wenn du das nämlich hören kannst, dann eröffnet sich deinem Glauben eine neue Dimension, glaub's mir. Mir ist es ein paar Mal passiert. Mir passiert es nicht immer. Aber ein paar Mal ist es mir passiert, dass Gott sehr vernehmlich zu mir gesprochen hat. Dass ich fast mit meinen Ohren hören konnte, was er sagt. Aber in meiner Seele höre ich Gott dauernd. In mir drin höre ich Gott dauernd. Dann höre ich Worte der Liebe, manchmal auch Worte der Mahnung. Dann bewegt Gott meine geplagte Seele, der ich in dieser Welt lebe mit allen ihren Nöten. Könnte ich doch hören. Das ist das Gebet eines Menschen, der ahnt, dass Gott reden möchte, der aber weiß, dass er es so noch nicht hört. Du kannst Gott hören. Deine Seele ist dazu gemacht, seine Botschaften zu empfangen, seinen Willen zu wissen. Und das hat nichts mit kognitivem Wissen zu tun, sondern mit seelischem Wissen. Das ist etwas völlig anderes. Davon redet der Psalm, dass es dir möglich ist. Und er schließt mit der Zuversicht der Menschen, die eine glaubende Einsicht haben, die verstehen, die wissen, die hören, wie Gott ist und was er für seine Menschheit vorgesehen hat, was er für dich und für mich vorgesehen hat. Denn Gott hat einen echten Plan. Er möchte nicht, dass das Leben ein Vegetieren ist, ein gerade mal so, sondern er möchte, dass es in einer gewissen Fülle und Freude stattfindet. Und davon reden die Söhne Korachs. Es ist ja seine Hilfe nahe denen, die ihn fürchten, dass in unserem Lande Ehre wohne, dass Güte und Treue einander begegnen, Gerechtigkeit und Friede sich küssen, dass Treue auf der Erde wachse und Gerechtigkeit vom Himmel schaue, dass uns auch der Herr Gutes tue und unser Land Frucht gebe, dass Gerechtigkeit vor ihm hergehe und seinen Schritten folge. Es ist eine Vision einer Zukunft, nein, einer Gegenwart. Es ist, steht dort nämlich, in der Gott auf der Erde unter seinen Menschen etwas bewirkt, was wir tatsächlich so nicht hinbekommen haben. Die Menschheit hat versagt darin, das zu tun, was hier steht. Wir können es nicht schaffen, dass Gerechtigkeit und Friede sich küssen, wie ein Liebespaar, unter der Linde im Sommer. Gerechtigkeit und Frieden, das haben wir nicht geschafft. Aber Gott tut solche Dinge. Da sagt uns der Psalm, seine Hilfe ist nahe. Ich finde das so ermutigend, das gesagt zu bekommen. Das ist ein großer Zuspruch. Seine Hilfe ist nahe. In unserem Land soll seine Ehre wohnen. Wir werden erleben, dass Gott da ist. Er wird bei uns wohnen. Er wird hier sein. Spürbar, wir werden es wissen. Wir werden, wie in dem Psalm, in dem Vers davor es doch heißt, könnte ich doch hören. Wir werden ihn hören. Wir werden es erfahren in unserem Leben. Gott ist da. Güte und Treue werden sich begegnen, wie auf der Straße. Güte und Treue wird in unserem Umfeld sein. Manchmal wünsche ich mir das, dass Güte überall wäre. Überall hinzukommen und zu spüren, da ist Güte. Nicht Stress. Da ist nicht Unfreundlichkeit. Da geht eine Frau in ein Café und da ist eine Schlange und sie mordet nicht, sondern sie freut sich für den Kaffeebesitzer. Ibrahim im Bakelita in der Möllingstraße 11, Mann, die mühen sich. Und wenn da eine Schlange davor ist, dann ist da manchmal Gequake. Ich hole da meinen Kaffee auch. Wenn da Güte wäre, dann wäre Gott wohl am Werk. Und die Zukunft, von der Psalm hier redet, ist, dass das geschieht. Dass überall in unserer Stadt, überall in unseren Familien Treue da ist zueinander und Güte Oberhand hat. Dass Treue auf der Erde wachse, Treue zu Gott ist da gemeint und Gerechtigkeit vom Himmel schaue. Dass bei uns unten die Treue zu Gott sich entwickelt und von oben die Gerechtigkeit auf uns herunterkommt. Das ist ein sich aufeinander zubewegen, eine gegenläufige Bewegung, die sich in der Mitte trifft. Das ist so ungefähr in einer Flughöhe von 5000 Metern. Dort in etwa würden sich Gerechtigkeit und Treue treffen in diesem Bild. Und dass Gott wachsen lässt, was wir brauchen, dass das Land Frucht gebe, davon ist da die Rede. Und dass Gerechtigkeit vor ihm hergehe und seinen Schritten folge. Dass Gott auf der Erde unterwegs ist und um sich eine ganze Sphäre verbreitet, die von ihm geprägt ist. Nochmal. Dann betritt man eine Gemeinde und die Gerechtigkeit Gottes ist anwesend. Dann gehst du in eine Grundschule und die Gerechtigkeit Gottes ist spürbar. Er ist spürbar. Davon ist hier die Rede. Könnte ich doch hören, was der Herr redet. Könnte ich doch spüren, was er tut in dieser Welt. Könnte ich doch erfahren, wie sein Plan ist. Für unser Leben, für das Leben aller Menschen. So träumte die Familie Korach einen Traum von Gott und seiner Wirklichkeit auf dieser Welt. Und sie haben das gebetet im Tempel von Jerusalem. Und Gott hat dieser Familie, einer Familie von geistlichen Versagern, von gescheiterten Existenzen in Gottes Augen zugehört. Im heiligen Tempel von Jerusalem, wo Gott persönlich anwesend war. Thronend auf der Bundeslade, nach der Indiana Jones später noch gesucht hat, hat Gott dieses Lied gehört. Und das haben die nicht nur einmal gesungen. Das wurde dort immer wiederholt. Und ich möchte euch einladen, dass wir es wiederholen. Dass wir jetzt gemeinsam diesen Text lesen nicht gerade den ersten Vers, einen Psalm der Korachiter vorzusingen, aber dass wir einmal, die Technik hat es vorbereitet, dass wir einmal den Text gemeinsam beten und dann enden wir mit einem vernehmlichen, lauten und herzlichen Amen. Herr, der du bist vormals gnädig gewesen deinem Lande und hast erlöst die Gefangenen Jakobs, der du die Missetat vormals vergeben hast deinem Volk und alle ihre Sünde bedeckt hast, der du vormals hast all deinen Zorn fahren lassen und dich abgewandt von der Glut deines Zorns. Hilf uns, Gott, unser Heiland, und lass ab von deiner Ungnade über uns. Willst du denn ewiglich über uns zürnen und deinen Zorn walten lassen für und für? Willst du uns denn nicht wieder erquicken, dass dein Volk sich über dich freuen kann? Herr, zeige uns deine Gnade und gib uns dein Heil. Könnte ich doch hören, was Gott der Herr redet, dass er Frieden zusagte seinem Volk und seinen Heiligen, auf dass sie nicht in Torheit geraten. Doch ist ja seine Hilfe nahe denen, die ihn fürchten, dass in unserem Land Ehre wohne. Dass Güte und Treue einander begegnen, Gerechtigkeit und Friede sich küssen. Dass Treue auf der Erde wachse und Gerechtigkeit vom Himmel schaue. Dass uns auch der Herr Gutes tue und unser Land seine Frucht gebe. Dass Gerechtigkeit vor ihm hergehe und seinen Schritten folge. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere menschliche Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. Und falls du dich das fragst, das ist Psalm 85, falls du ihn nachlesen möchtest.